Ich generell bin der Meinung, dass Klinggröße ist schon bedeutend und deswegen ja auch Wachstum. Ich bin häufig jeder Aufgabe bisher gefragt von, ja, Martin, ist doch alles super, warum müssen wir denn überhaupt wachsen? Naja, ich habe gesagt, du musst schon wachsen, um auch relevant zu bleiben. Wenn du so struggles, du hast die Punkte genannt, die für Finanzkraft ist nicht da, du hast vielleicht Probleme, du beschäftigst dich zu viel mit dir selber, du hast nicht die richtige Organisation, um am Markt zu sein. All das führt ja dazu, dass du an Relevanz verlierst in deinem Ökosystem, beim Kunden oder auch für die Hyperscaler. Das heißt, du musst es ja schaffen, dort präsent zu sein, indem du deinen Laden im Griff hast, dass du eine klare Idee hast.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Lyndonk Podcast-Reihe, in der wir uns schon seit 2021 regelmäßig mit aktuellen Themen und Trends aus dem Markt für Digital und IT beschäftigen. In den letzten Folgen haben wir uns in diesem Podcast mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, vor allem inhaltlicher Natur, künstliche Intelligenz, Data und Analytics. Es gab drei Ausgaben zum Thema Managed Services. Wir haben über Cloud-Transformation gesprochen und auch über intelligente Automatisierung. Wem diese Folgen interessieren und sie noch nicht gehört hat, hört gerne noch einmal rein. Und wer keine Folge verpassen möchte, kann den Podcast gerne abonnieren. Soweit der kurze Werbeblock. Kommen wir zur heutigen Folge. Ich freue mich wirklich sehr, heute im Podcast mal wieder etwas persönlicher zu werden. Hoffe auch, wir kommen auch in eine inhaltliche Diskussion rein. Aber vor allem freue ich mich heute auf einen sehr interessanten Gast und mit ihm sowohl über ihn persönlich, aber auch über das Unternehmen, was er als CEO seit April 2024 führt, zu sprechen. Die Rede ist von Martin Bibbe, dem CEO von Konet, einem der 25 führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland, laut Lünendonk-Liste. Und wir sprechen heute nicht nur über Martin, der eine spannende Vita hat, und über Konet, sondern auch, und ich hoffe, dass wir es auch tun, denn ohne dem ist ein Lünendonk-Podcast auch kein Lünendonk-Podcast, sprechen wir auch über aktuelle Trendthemen. Denke sicherlich auch über die Themen Künstliche Intelligenz und digitale Souveränität werden sicherlich heute irgendwo gestreift werden, ohne jetzt schon mal zu viel zu verraten. Martin, freut mich sehr, heute hier zu sein in Bonn, eurem Headquarter, mit einem wunderschönen Blick auf den Rhein und auf Bonn. Vielen Dank für deine Zeit und auch für die Einladung zu dem Gespräch.
Mario, herzlich willkommen hier am neuen Kanzlerplatz, so wie schön die Lokation hier heißt. Von daher freue ich mich sehr, dass wir mal wieder, wir haben das ja schon mal zusammen getan, die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit, dass wir das letzte Mal darüber geredet haben, wie sich so meine Karriere entwickelt hat, aber eben auch die Unternehmung, in der ich arbeite, gibt es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, hier mal ein Update zu geben. Von daher freue ich mich auf das Gespräch und herzlich willkommen hier in Bonn.
Dankeschön, Martin. Dann hast du das Stichwort für die erste Frage gleich schon genannt, deine Karriere. Du bist schon, so wie ich auch, wir sind der gleiche Jahrgang. Das Jahr verrate ich jetzt nicht, aber wir sind der gleiche Jahrgang. In der IT-Branche tätig. Du hast bei Siemens angefangen und warst dann später unter anderem bei Atos und Materna. Vielleicht gib uns noch mal einen kleinen Einblick noch mal mit etwas mehr Details in deine bisherige Karriere.
Ja, sehr gerne, Mario. Ich glaube, das kann man relativ gut zusammenfassen. Ich bin von Natur aus Diplom-Kaufmann mit der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik mal studiert, habe dann später nochmal vertieft mit einem Executive-MBA-Programm an der TU München in Kombination mit der Universität St. Gallen. Das war so im Zeitraum Uni fertig 2002, EMBA dann gut 10 Jahre später, so 2014. Und habe bis dahin eigentlich viele lange Jahre im Vertrieb gearbeitet, also immer vertriebsnah, immer im Go-to-Market. Zunächst als Vertriebsassistent im öffentlichen Umfeld, dann im Private Sector ganz viel Bayer und Henkel zum Beispiel als Kunden betreut und habe da so ein bisschen auch meine Vertriebsarbeit gelernt und habe es immer geschafft, den Kunden im Blick zu behalten. Und das ist heute noch so, wenn ich ein bisschen auch so drauf schaue, was mich vielleicht ausmacht, dass ich immer vom Markt komme, immer vom Kunden denkend und damit auch alle meine Aufgaben immer versucht habe, sinnvoll zu gestalten. Mhm. Ich habe dann aufgrund der vielen verschiedenen Legal Entities, die Siemens damals hatte, von Siemens Nixdorf über Siemens AG, dann über dann während des Studiums teilweise noch Wincon Nixdorf. Also ich habe diese ganzen Nixdorf-Spielarten noch mitgemacht während des Studiums und dann Siemens IT Solutions, davor noch Siemens Business Services. Also ich habe da jedes Jahr einen neuen Chef gehabt, einen neuen Titel und auch irgendwie einen neuen Firmennamen in der neuen Rechtsform. Bis dann 2011 ne, natürlich die Atos das übernommen hat. Und das war so gesehen ein guter Schritt aus Siemens heraus. Ich muss offen sagen, damals habe ich so die typische Change-Kurve durchgemacht. So im ersten halben Jahr war ich da nicht der größte Fan von dieser Logik. Ja, durfte dann aber sehr früh in diesem Projekt mitarbeiten, die beiden Firmen miteinander zu kombinieren. Das hat mal wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe sehr viel lernen dürfen. Und in dem Zuge bei Atos dann eben auch globale Aufgaben übernommen, auch immer kundenvertriebsnah. Dadurch eine internationale Rolle gehabt als CEO für den Manufacturing, Retail und Transportation Markt. War eine ganz tolle Zeit, weil zu dem Zeitpunkt Atos so eine Hochzeit hatte, in der Europa auch eine hohe Relevanz hatte und als europäisches Unternehmen, deutsch-französisch, das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das hat einfach, wo ich zurückblicke, so was war bisher so die vielleicht spannendste Zeit, so für mich auch im Sinne von, man ist jetzt endlich so in der, hat Erfahrungsschatz, man kann wirklich in den Leistungen contributen, dabei sein. Das war eine Zeit, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil man so seine Wirkung entdeckt hat und auch Verantwortung übernehmen durfte. Von daher war das für mich in dem Zeitraum 2012, 13, 14 dann noch angereichert mit dem Executive MBA-Programm vielleicht so die lehrreichste, aber auch spannendste Zeit so in der eigenen Entwicklung.
Muss man auch sagen, es war auch für Atos war es natürlich auch eine riesengroße Übernahme, ne? Also Atos war ja vor der Übernahme im deutschen Markt ja nicht wirklich tätig. Ich hatte mir mal die Lüdung mal angeschaut, da lag Atos irgendwie bei 300, 400 Millionen Euro, ne? Und dann auf einmal mit Siemens war ja so knapp bei 1,5 Milliarden Euro. Also Siemens IT.
Ja,
das war schon ein relativ großes Brett gewesen.
Was wenn man so will, war das ja ein Merge of Equals, würde ich es nennen. Der zwei gleich große kommen zusammen und der Unterschied war, dass die Größe der Atos Origin damals halt in Resteuropa relativ groß war und die Siemens natürlich gerade eher in den deutschsprachigen Bereichen oder auch in Osteuropa stärker war. Also da ist dann Süd- und Osteuropa gut zusammengekommen und die Atos Origin stark in Frankreich, Siemens stark in Deutschland und das hat dann eben, es klingt immer so blöd, aber eine starke Synergie gegeben, sehr komplementär. Und es ist im Grunde ein neuer Player entstanden. Und da dabei zu sein, war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, von der ich heute an großen Teilen profitiere, wenn ich über Synergien und M&A nachdenke, habe ich oft dieses Ding mal im Hinterkopf und sage, naja, was ist denn da vergleichbar in der Logik? Und von daher war das mit Sicherheit eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und noch dazu mit einem großen Spaßfaktor. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, so bei sowas dabei zu sein. Und das ist so ein Stück weit auch das, wo ich, wenn ich dann so ein bisschen weiter gucke, dann bin ich ja Ende 2019 raus und habe dann die Gelegenheit bekommen, bei Materna zu beginnen als CEO. Das war für mich natürlich aus der Karriereperspektive ein großer Schritt, weil ich habe vorher weder Geschäftsführung inne gehabt, noch irgendwie wirklich reale Verantwortung für ein Geschäft, sondern immer als Vertrieb ist man natürlich schon irgendwie involviert und auch verantwortlich für die Topline. Von daher war das für mich aber natürlich ein großer Sprung, dann im April 2020 als CEO und Vorstandsvorsitzender bei Materna zu beginnen. Familienunternehmen mit einer langen Tradition, wo es natürlich auch ein Stück weit Auftrag und Ehre ist, da einzutreten und das wertzuschätzen. Und von daher war das für mich die nächste sehr spannende, lehrreiche Zeit, wo ich mit den beiden Eigentümerfamilien sehr eng zusammenarbeiten durfte und dadurch natürlich auch wieder mich persönlich habe toll weiterentwickeln können und glaube auch, dass zuvor Erlernte im Sinne von, wie baut man eine Strategie, wie schaffe ich es überhaupt, Menschen zu aktivieren, mitzunehmen, auch einbringen konnte, was dann ja letztendlich dann ja auch zu der erfolgreichen Abschluss der Mission 2025 geführt hat. Das wiederum für mich auch so ein Tipping Point, so nenne ich das, war, um vielleicht nur mal zu überlegen, wie kann ich das Erlernte jetzt auch noch anders einbringen? Und da vielleicht auch dazu erklären, dann habe ich den Sprung gemacht zu der CONET, bin ich jetzt im April 24. Da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, warum, weshalb, weswegen, was die CONET auch ausmacht. Letztendlich für mich aber spannend, nach 4 Jahren und dann diese Erfahrung dann auch als Vorstandsvorsitzender, CEO, dann auch nochmal zu gucken, ob es vielleicht vergleichbare Szenarien gibt, wo ich mein Wissen einbringen kann und das vielleicht auch im Sinne der Firma und im Sinne dessen, dass ich diese Erfahrung vielleicht sinnvoll einbringen kann.
Jetzt hast du eigentlich die nächste Frage schon beantwortet. Nein, alles gut, weil das wäre nämlich auch genau nochmal die Frage gewesen, weil so aus der Marktsicht, also als du dann, ich glaube, du hast Anfang 2020, hast du, glaube ich, bei Materna dann auch operativ auch angefangen. Du warst ja nicht unerfolgreich gewesen. So, also jetzt mal so von außen, hat das Unternehmen auch eine gewisse Dynamik auch bekommen. Du hast dort einen auch einen, kommen wir nachher auch nochmal drauf, auch einen sehr für das Unternehmen, denke ich, auch einen neuen Wachstumskurs entsprechend entwickelt. Und das sieht man auch, Materna hat auch in den letzten Jahren auch Fahrt aufgenommen. Also du warst als dort als CEO ja nicht nicht unerfolgreich gewesen. Und deswegen hätte mich nochmal interessiert, warum du im Grunde eigentlich, was dich im Grunde gereizt hast oder auch motiviert hast, hat jetzt dann den Wechsel zur Krone zu machen, was ja auch sicherlich ja nochmal eine andere Unternehmensstruktur ist.
Ja, das hat, denke ich, verschiedene Gründe. Ich glaube, dass das auf der einen Seite ist es ja immer so, wenn man den Anspruch hat, Dinge zu bewegen, da auch viel Herzblut einfließt und auch Energie einfließt. Und ich hatte einfach das Gefühl, so dass dem Winter 23, als ich dann diese Entscheidung für mich getroffen habe, dann auch zu gehen. Also der Punkt da war, was kommt denn jetzt als nächstes und wie geht's denn weiter? Und wir haben ja dann auch eine neue Strategie auch aufgebaut mit Grip Square, die dann ja auch im Dezember veröffentlicht worden ist noch. Das war ja schon auch vom, wie soll man sagen, vom persönlichen Einsatz und von der Energie, die da reingeflossen ist, massiv. Und ich war einfach an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne nochmal gucken, ob ich vielleicht auch mal durchschnaufe und schaue, wie man nach vorne noch weitermachen kann. Unabhängig davon muss man schon sagen, dass die Firma Materna in über 40 Jahren Unternehmensgeschichte immer gewachsen ist. Also jetzt zu sagen, die hat vorher, also ja, vielleicht sind wir da ein bisschen schneller gewesen. Und ich würde sagen, was mein Anteil daran war, ist eigentlich vielleicht das Thema Mut.
Ja.
So ein bisschen, vielleicht, ich nenne es ein bisschen draufgängerische Art. So meine Unerfahrenheit hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich recht unorthodox an manche Sachen rangegangen bin und einfach Dinge gemacht habe, wo der ein oder andere sich vielleicht vorher den Kopf zerbrochen hat. Sollte man das so machen? Kann man das so machen? Man kann es ein bisschen Naivität vielleicht auch nennen. Also ich rede das jetzt vielleicht ein bisschen schlechter, als es sich anhört, aber ich glaube, dass das so ein Teil des Rezeptes ist, diesen Mut zu haben, dann auch Entscheidungen zu treffen, Mut zu haben, Dinge auch vielleicht bewegen zu wollen, die natürlich in der unterschiedlichen Unternehmensstruktur, und ich habe es im Konzern gesehen, da ist man immer nur so ein Rädchen, ne? Da kann man, also je nachdem, wie weit man in der Hierarchie um ist, wird das Rädchen ein bisschen größer, aber da kann man natürlich nicht sehr viel selber gestalten, sondern ist immer im Rahmen einer Strategie und in einem Rahmen eines Korsetts relativ eng eingebunden. Und das war bei der Firma Materna natürlich schon deutlich anders, wobei das Familienunternehmen natürlich auch Rahmenbedingungen da sind, an die man sich halten sollte und auch halten muss. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dann aber auf Dauer auch ja Energie kostet, weil die Energie halt vielleicht auch ein bisschen ja daran orientiert ist, auch mit der Vergangenheit ein bisschen zu kämpfen. Das ist, glaube ich, auch normal und auch in dem Umfeld Familienunternehmen nicht unüblich. Von daher ist das vielleicht etwas, was auch sehr viel Energie gekostet hat.
Ja, gibt sicherlich nochmal ganz andere Beharrungskräfte als in einem anderen.
Genau, und deswegen ist es ja auch umso spannender und deswegen, ich gucke da aber sehr positiv zurück und bin da auch sehr stolz drauf und auch sehr froh darüber, dass wir uns da auch einen Weg gefunden haben, dass auch mein Wunsch entsprochen werden konnte und ich dann auch mich verändert habe. Und in der Kronet sind wir natürlich heute viel unabhängiger unterwegs. Das heißt, die Kronet hat ja auch eine bewegte Vergangenheit seit 1987 am Markt, vom Rüdiger Zein mal gegründet, dann unterschiedliche Eigentümer gehabt. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir heute eben finanziert sind durch einen Finanzinvestor und ich durch gute Gespräche das Gefühl hatte, dass ich hier dieses Unternehmen zu meinem machen kann. Nicht finanziell, kommerziell, aber inhaltlich so prägen kann, als ob es mein Unternehmen wäre. Und das ist das Schöne, ich bin jetzt knapp 15 Monate da, ich kann jetzt sagen, ich kann die Kronet Unternehmensgruppe so führen, mit meiner Geschäftsführungskollegin Daniela Bünger zusammen, als ob es unser Unternehmen wäre. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Situation und das ist die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, die ich sehr, sehr stolz bin, die mir wahnsinnig Spaß macht.
Kronet ist ja warst ja bei Athos, Athos war börsennotiert, Materna hast du gerade schon ausgeführt, Familien geführt, also in den Händen von zwei Familien. Kronet gehört zu IK Partners, einem Private Equity Unternehmen. Du hast es gerade schon jetzt ein bisschen gesagt, du hast im Grunde mehr unternehmerische Freiheit als in den anderen beiden Stationen, aber vor allem auch in der letzten Station. Was darüber hinaus, wenn du sagen würdest, wenn du mal diese drei Gesellschafterstrukturen vergleichen würdest, Börsennotierung, Familienführung, Private Equity, wo gibt es dann besondere Unterschiede und wie muss man sich auch als CEO auch auf diese unterschiedlichen Eigentümerstrukturen auch einstellen?
Also ich glaube, dass die Ziele alle sehr ähnlich sind. Also alle haben ja eigentlich das gleiche Ziel. Sie wollen erfolgreich sein, sie wollen ein guter Arbeitgeber sein. Sie schauen schon dahinterher, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass die Kunden zufrieden sind, dass sich ein gewisser kommerzieller Erfolg einstellt. Ich glaube, da unterscheiden die sich alle drei nicht. Alle drei Formen sind in der Logik vergleichbar. Natürlich haben alle Modelle Vor- und Nachteile oder auch vielleicht unterschiedliche Herausforderungen. Und ich glaube mal, dass das Börsenunternehmen natürlich danach immer sehr kurzfristig ausgerichtet aufs nächste Quartal wieder eine gute Equity-Story zu erzählen, damit das an der Börse notierte Unternehmen in der Lage ist, den Aktienkurs zu steigern. Das ist das alles, wenn ich an Arthur Siemens denke, worauf alles ausgerichtet ist.
Quartalsgetrieben.
Sehr stark quartalsgetrieben. Und das sorgt natürlich dafür, dass nicht jede Entscheidung, die man als Zahnrädchen da ausführt, irgendwie auch einem persönlich sinnvoll erscheint. Ohne das jetzt ins Detail ausbreiten.
Ich glaube, strategisch langfristig zu denken, ist eigentlich in der Konstellation schwieriger.
Ja, wobei es ja auch da nicht schadet, einen Plan zu haben. Deswegen unterscheidet sich das immer. Ich glaube, die verschiedenen, ich nenne es mal Fakultäten oder Aufgaben, gibt es eigentlich in jeder Aufgabe gleich. Die Schwerpunkte, worauf man achten muss, ist halt unterschiedlich. Und das ist dann im Familienunternehmen vielleicht auch eher ein Stück weit emotional geprägt oder historiengeprägt, weil natürlich da ein Familienunternehmen, da rede ich jetzt gar nicht von dem, wo ich war, sondern das ist, glaube ich, eine allgemeine Beobachtung, natürlich immer eine Legacy da ist, wie historisch ein Unternehmen aufgebaut hat, wo man natürlich mit der maximalen Wertschätzung, gerade als Angestellter, Vorstand, CEO, auch mit umgehen muss oder darf. Ne? Das zu sagen, das ist ja, was in der Vergangenheit aufgebaut wurde, absolute Stärke. Da jetzt mit umzugehen und das weiterzuentwickeln, ist viel, viel schwerer, als wenn man sehr nüchtern, KPI-getrieben, quartalsgetrieben an was rangeht und sagt so, jetzt macht man das so, dann macht man das so und dann verliert man aber auch vielleicht den Blick dafür, wie der eine oder andere Mensch darauf reagiert. Und ich glaube, das ist im Familienunternehmen dann fast wichtiger. Wie geht's den Menschen? Wie zufrieden sind die? Da gibt's natürlich lang verdiente Mitarbeiter. Also da gibt's ja ganz viele Dinge, auf die dann dort auch Wert gelegt wird, wo auch die Werte, für die ein Unternehmen steht, viel, viel wichtiger sind als der letzte Euro, der noch verdient wird. Wenn es danach geht, glaube ich, am Familienunternehmen hier und da schon auch eher die Herausforderung zu gucken, so ein bisschen mehr Performance, ein bisschen mehr Leistungsorientierung würde den Unternehmen, glaube ich, nicht schaden. Wie gesagt, spreche ich explizit sehr allgemein. Das ist natürlich in der Welt, wo man durch einen Investor finanziert ist, eine Mischung aus beidem. Weil auf der einen Seite ist man ein Stück weit zahlengetrieben, weil man natürlich auch Ergebnisse liefern muss. Weil es geht letztendlich darum, einen Unternehmenswert zu steigern. Ein Investor hat immer das Interesse zu schauen, wie sich natürlich das gekaufte Invest auch verbessert. Ja, idealerweise so, dass die das Geld gegeben haben, nachher auch sagen können, guck mal, das war ein sinnvolles Investment. Mario, das ist wie, als wenn du zur Bank gehst, du willst auch nicht 100 Euro einzahlen und nur 50 wiederkriegen. Es wäre schon schön, wenn du zumindest 110 wiederbekommst. Ne? Wo ich sage, dann sagst du, ja, war jetzt nicht so doll, aber es ist ja was wiedergekommen. Und ich glaube, mit der Logik, wenn man das versteht, weiß man auch, dass man viele Dinge tun muss, die in die Richtung das Unternehmen bewegen. Aber mit dem großen Unterschied, dass diese Kurzfristigkeit nicht da ist. Der Investor steigt ja ein, nicht weil er für ein Jahr das macht, sondern weil es einen Plan gibt, einen 5-, 6-, 7- Jahresplan, wo es darum geht zu gucken, wie kann ich dieses Unternehmen so im Wert steigern, dass es nachhaltig sich besser darstellt. Und ich glaube, viele, die dann über Investor nachdenken, hören immer nur, ja, da geht es ja nur um KPIs und das, die Firma aufpumpen. Das, denke ich, ist Quatsch. Es geht darum, das Unternehmen nachhaltig zu entwickeln und einen Weg zu finden, dass es auch wieder für den Nächsten attraktiv ist, dass auch der wieder eine Idee hat, was man tun kann. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ein Stück weit sich löst von dieser Kurzfristigkeit, sondern auch einen langfristigen Plan entwickelt, und ich kann dir sagen, dass in meinen ersten Wochen direkt gefragt wurde, Wibbel, wo ist denn dein Dreijahresplan? Das hat mich weder bei Materna jemand gefragt, noch bei Artus vorher jemand gefragt. Und das finde ich sehr bemerkenswert und positiv. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist schon, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es eben bei investorenfinanzierten Unternehmen auch darum geht, langfristig nachhaltig etwas aufzubauen. Natürlich mit dem Ziel, auch mittelfristige Wertsteigerungen zu bekommen.
Bist du für die inhaltliche Ausgestaltung des, nennen wir es mal, Dreijahresplan oder nennen wir es Unternehmensstrategie, also eigenverantwortlich als CEO, oder gibt es da entsprechend noch eine Art Steering Committee aus dem Investor, die dort auch inhaltlich auch mitsprechen, oder sagen Sie im Grunde, die unternehmerische Verantwortung, also das Unternehmertum, so wie es gerade beschrieben hast, liegt in den Händen des CEOs plus seinem Advisory Board oder was
das ist immer. Das ist natürlich, jetzt kann ich auch wieder nur allgemein sagen, das ist natürlich so ein bisschen vom Setup zu Setup unterschiedlich. Bei uns ist es so, wir haben einen Beirat, der ist besetzt durch Vertreter aus dem Investorengremium, auf der anderen Seite aber auch durch zwei Personen aus der Branche. Das heißt, da haben wir Branchenwissen mit drin, wir haben thematische Zuordnungen, wer kann wo unterstützen. Wir haben ein Operations-Team aus dem Investor, die von der Seite mit Studien, mit Themen, mit Input, mit Marktbeobachtungen helfen. Und das ist also so die Thematik, dass man sehr viel Unterstützung erfährt. Aber letztendlich verantwortlich ist man als CEO. Und ich glaube, das ist das, was bemerkenswert ist, dass man sehr viel Unterstützung erfährt von rechts und links, die man aber selber auch ein Stück weit mit steuern kann und sagen kann, so, lass uns das so und so zusammen machen. Und das ist eher ein Dialog auf Augenhöhe miteinander. Und das ist das, so wie ich das aktuell wahrnehme. Es mag auch andere Modelle geben, wo das ein bisschen schärfer ist, wo das vielleicht auch ein bisschen weniger Freiheit da ist. Aber ich glaube, dass ich für meinen Fall für Konet die Situation gefunden habe, die mir persönlich wahnsinnig viel Freude bereitet, eben das Unternehmen so führen zu können, wie das aus meins ist. Natürlich immer, und das ist etwas, was man im Konzern gut lernt, auch seine Stakeholder aktiv zu managen, zu informieren, sie mitzunehmen, sie auch zu erklären, Transparenz zu geben. Und ich habe vielleicht, das ist eine Besonderheit, wenn man über was macht mich aus, ich mit einer fast schonungslosen Transparenz, was manchmal auch unangenehm ist, sowohl intern wie auch extern, dass man sehr klar seine Meinung formuliert, hilft wahnsinnig, um einfach auch mit einem Investor gut zusammenzuarbeiten.
Total spannend und man merkt auch, es macht hier auch auf Spaß, also sehr authentisch. Lass uns mal über Konet sprechen. Konet kam 2021, also vor 4 Jahren, in die Lündung-Liste der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen rein. Hat sich seitdem stark entwickelt. Also der Einstieg damals war mit 145 Millionen Euro Umsatz in Deutschland. Ihr habt ja auch ein Auslandsgeschäft, aber der Großteil des Umsatzes ist hier im deutschen Markt. Und also 2021 145 Millionen Euro in Deutschland. Jetzt in der aktuellen Lündung-Liste steht hier bei 250 Millionen Euro. Also durchaus schon eine spannende Entwicklung auch in den letzten Jahren. Denke ich mal, das wird auch, wenn man nochmal... Du bist Anfang 2024 gekommen, da kann man sich schon ein bisschen ausrechnen, kommen wir nachher mal drauf, dass auch diese Entwicklung in den nächsten Jahren so weitergehen soll. Aber lass uns mal nochmal über 2024 sprechen. Es war ja für den Großteil der IT-Dienstleister schon ein durchaus sehr anspruchsvolles, herausforderndes Jahr. Wir kommen eigentlich aus den letzten 10 Jahren starkes Wachstum, in der Regel zweistelliges Wachstum, um die 10%. 2024 im Durchschnitt 2,5% sind die führenden IT-Dienstleister gewachsen. Konjunkturkrise, Budgetkürzungen, ne? Also auch in eurem Geschäft auch. Ihr macht ja viel mit dem öffentlichen Sektor. Auch in den Bundes- und Landeshaushalten gab es entsprechende Budgetkürzungen, Online-Zugangsgesetz, geopolitische Unsicherheiten etc. Spannend finde ich, Martin. Ihr als Konet habt deutlich über dem Marktdurchschnitt zugelegt. Vielleicht kannst du mal noch mal ein bisschen erzählen, wie habt ihr den Markt eher erlebt und was hat auch zu eurem Wachstum, was ja überwiegend ja auch organisch war, muss man auch nochmal betonen, eigentlich geführt?
Ja, vielleicht ist mal Marius ein bisschen zur Einordnung. Wir machen jetzt im letzten Geschäftsjahr ein bisschen mehr als 300 Millionen Euro Umsatz, Gesamtumsatz, und davon machen wir 20% ungefähr im Ausland, im Wesentlichen in der Schweiz. Da gab es 2022 den Zukauf der Emineo AG, die so knapp 50 Millionen ausmacht vom Umsatz. Und das ist natürlich schon auch ein großer Anteil, aufgerechnet auf 300 Millionen. In Österreich sind wir ja eher momentan sehr kleinteilig unterwegs. Da gibt es 2, 3 konkrete Aufträge. Also das heißt, wir sind ja im Dachraum, im Schwerpunkt, im Endkundenmarkt unterwegs. Österreich, wie gesagt, eher mit einer Lokation mit ein paar Leuten auf der Landkarte, wo wir für das Tourismusamt in Wien ein bisschen was machen, aber ansonsten eher den Markt eigentlich nicht aktiv bearbeiten. Das kann ja noch ein Potenzial für die Zukunft sein. Ansonsten ist es so, dass wir in der Geschäftsverteilung jetzt mit knapp 2000 Menschen an 21 Standorten in Europa sind. Ich sage bewusst Europa, weil wir natürlich auch Lokationen in der Spanien haben und auch in Kroatien haben. Und dass wir dadurch natürlich im Wesentlichen unseren, ich sag mal, doch sehr starken Footprint im Public-Markt stärken. Wir haben historisch, und Konet ist ein Haus, wenn man hier durch die Flure geht, bei uns gibt es Stabstellen, bei uns gibt es die Verwaltung, bei uns gibt es ganz viele Menschen, die früher gedient haben, für die Bundeswehr gearbeitet haben. Das heißt, wir haben dort unsere Historie. Das ist so ein bisschen so, dass wenn du fragst, was ist eigentlich so die Konet-DNA historisch, kommen wir ganz stark aus diesem BWI-Umfeld und da im Speziellen schon sehr, sehr früh seit vielen langen Jahren in der Logistik, im Real Estate Management, in der Verwaltung der Bundeswehr aktiv. Das ist natürlich ein Markt, der momentan Ich bin kürzlich auf der AFTEA hier in Bonn gewesen, das ist die Messe für Digitalisierung in der Verteidigung. Und dann habe ich so aus Spaß nur nicht so schön gesagt, naja, da waren die Stände aufgebaut bis zum Toilettengang. Ja, also es ist ja so ein bisschen der Markt, wo momentan alle rein wollen. Das merken wir auch, weil viele Headhunter am Markt unterwegs sind, noch versuchen, Leute abzuwerben etc. Das ist natürlich etwas, wo momentan alle gerne hinwollen, weil natürlich aufgrund der besondere Situation, dass wir wieder Krieg in Europa haben, brauche ich gar nicht jetzt weiter auszuprägen, jetzt auch mit dem NATO-Beschluss 5% für die Verteidigung auszugeben, natürlich da tendenziell sehr viel Geld reinfließen wird und wir bereits im letzten Jahr angefangen haben, da ein Stück weit, wenn man so klingt blöd, auch davon zu profitieren. Generell ist es ja so, dass ein Unternehmen wie die Kronet mit 80% Anteil im öffentlichen Sektor, inklusive dieses Defense-Geschäfts, innere, äußere Sicherheit, natürlich ein sehr stabiles Geschäft hat, dass obwohl wir ja eine neue Regierungsbildung haben, natürlich viele Themen, Auswärtiges Amt, ITZ Bund, unsere großen Kunden BWI, die Themen sind dem maßgeblich weitergelaufen. Ja, die sind natürlich durchfinanziert, die Themen. Und von daher gucken wir jetzt ja natürlich alle ganz erwartungsfroh auch in Richtung des neuen Digitalministeriums, was, glaube ich, sehr sinnvoll ist und was wir als Bitkom, wo ich auch im Vorstand unterwegs bin, ja auch aktiv gefordert haben und jetzt ein Stück weit das Digitalministerium so auch ausgestattet ist, dass es auch agieren kann. Und ich glaube, das wird uns gerade in diesem Markt nochmal beschleunigen. Und ich denke auch, da wird für, ich sag mal, das Ökosystem IT-Dienstleister für alle was dabei sein. Es geht jetzt einfach darum, sich in den richtigen Konsortien, in richtigen Themen auch zu positionieren. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das für Deutschland und auch für die Digitalisierung in Deutschland auch gut zusammen machen.
Aber lass mal nochmal ganz kurz nochmal zurückgehen, nochmal ein bisschen konkreter, Martin. Also der öffentliche Sektor im letzten Jahr, Online-Zugangsgesetz, also alle, die so an diesen digitalen Bürgerdiensten, einer digitalen Verwaltung mitgewirkt haben, das war ein Stück weit letztes Jahr, ging jetzt ein Stück weit runter, weil ja auch das Online-Zugangsgesetz auch gestoppt wurde dann im Laufe des Jahres. Das heißt, ihr habt eigentlich mit eurem großen Footprint im öffentlichen Sektor ja stark gewachsen. Also was waren es eher für Themen? Nennen wir vielleicht mal so zwei, drei Themen, wo ihr sagt, das ist da habt ihr besonders gut angedockt.
Ja, zum Beispiel das beim Auswärtigen Amt, die Auslands-IT hat mit dem ganzen OZG-Thema erstmal per se nichts zu tun, außer dass es auch darum geht, natürlich digitale Dienste im Ausland in den Vertretungen anzubieten. Das ist einer unserer größten Kunden. Dann geht es natürlich um die Rechenzinskonsolidierung weiter vom ITZ-Bund, wo wir dann auch weitergearbeitet haben.
Security-Services wahrscheinlich auch dann.
Ja, Security-Konzepte sind wir unterwegs. Wir machen ja das Papier schwarz. Ja. Das ist eher unser Thema.
Ja, das ist
es
noch, ja?
Ja, das ist, es ist ja schon heute schon auch wichtig, die richtigen Konzepte dann zu haben. Ja. Also deswegen, es gibt schon Themen, wo man nachhaltig auch hat wachsen können. Und das auch im Bundeswehrumfeld, Logistiksysteme, die wir dort im Thema haben, die natürlich auch dann mit Verlegungen an die Ostflanke und so weiter erweitert werden müssen und solche Geschichten.
Klar, die brauchen ja auch Infrastruktur.
Genau, das heißt, wir haben schon da vielfältige Themen, die sehr speziell sind, die jetzt auch nicht so, wo ich sage, da muss man schon das Geschäft auch verstehen, die wir haben gut weiterentwickeln können.
Total, deswegen, also finde ich total spannend, wie ihr im Grunde eigentlich auch positiert, ne? Und im Grunde auch viele Themen, die in den letzten Jahren, wo man sagen würde, ist gar nicht böse gemeint, eher so die langweiligen Themen, ne? Wo man jetzt irgendwie nicht groß drüber, ja? Und man jetzt sagt, eigentlich total spannende Themen, weil sie auch genau den Zeitgeist berühren.
Oder? Ja, leider.
Also man muss leider, ja natürlich sagen, leider, ja, aber so, also in beiden Richtungen, ne? Also sowohl in Richtung Verteidigung als auch in Richtung digitaler Staaten. Also auch da leider, dass wir da immer noch
ja, über sprechen,
2025, ja.
Nein, aber das ist da hast du vollkommen recht. Und das, man muss aber auch sagen, wir haben auch Fortschritte gemacht. Wir haben uns ja im Rahmen der Strategie auch im letzten Jahr bewusst auch für drei Wachstumsmärkte entschieden. Man muss mal vielleicht nochmal kurz, unsere Kernbranchen sind Public, Defense, also innere und äußere Sicherheit und Automotive. Dann würden jetzt alle sagen, Automotive, ach der Arme, ne? Weil es ja Automotive-Branche nicht so gut geht, ne? Oder dass wir alle in der Presse mitbekommen, dass sie unter Druck sind. Also selbst in der Branche sind wir gewachsen. Das hat was damit zu tun, dass wir da eher sehr speziell oder nischig unterwegs sind. Wir haben zwei, drei Themen, die einfach sehr, sehr spannend sind, wo wir so im Kern der Automobilisten dabei sind und natürlich auch im Kern des Zulieferergeschäfts. Und dadurch sind wir da auch nicht gekürzt worden oder verändert worden, sondern haben eher zugewinnen können und haben selbst im Automotive-Bereich ein zweistelliges Wachstum hinlegen können. Also sei es dann im so einem Partnerpreis FX im Pricing-Umfeld oder eben auch in der Cadeta-Plattform an verschiedenen Stellen. Oder eben auch darum, wenn es geht um das Aftermarket-Thema prozessual zu begleiten. Ich glaube, dass wir da wirklich auch ein Offering haben, was brutal stark ist. Wir haben alle nötigen Zertifizierungen, wir können alles bedienen, wir haben da wirklich ein gutes Offering für die Branche und haben dort wachsen können und werden auch in diesem Jahr dort weiter wachsen, weil wir mit unseren Schlüsselkunden dort wieder die richtigen Aufträge schon gewonnen haben. Das ist wirklich eine Position der Stärke. Klingt blöd im Automotive-Sektor. So, dann haben wir drei Wachstumsmärkte. Okay. Und das hat natürlich unterschiedliche Nuancen. Energy Utilities ist ein Markt, der uns natürlich inhaltlich sehr nahe liegt, weil wir natürlich mit Energy Utilities etwas im regulierten Markt haben, der unser Public-Geschäft am ehesten nahe kommt. Da haben wir haben wir mit E.ON einen schönen Kunden, Neukunden gewinnen können. Das heißt, du siehst so, wir haben sehr gezielt agiert, wir haben sehr gezielt auch Neugeschäfte hinzugewonnen, um in diesem, ich sag mal doch, ja, uns gelegenem Geschäft auch die richtigen Dinge zu tun. So, dann haben wir das weitere Thema Manufacturing, wo wir natürlich eher mit diesen Standardplattformen SAP, ServiceNow versucht haben, auch Eintritte zu finden und auch das ist uns gelungen. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass wir eine vielfältige Strategie haben, die jetzt nicht one-fits-all ist, sondern sehr stark marktorientiert ist, um für die Märkte die richtigen Dinge anzubieten.
Aber Manufacturing dann eher mittelstandsorientiert oder geht ihr da, ja, wahrscheinlich,
ne? Ja, schon.
Deutsche Markt ist eigentlich sehr mittelstandsorientiert.
Ja, wir haben historisch den einen oder anderen Konzern, natürlich im Automobilsektor auch an den einen oder anderen Konzern, aber im Industriebereich ist schon stark mittelständisch geprägt, wirklich dann auch manchmal ein bisschen kleinteilig, aber in Summe sehr viele spannende Projekte. Gerade in dem Umfeld sind natürlich die gerade Themen wie KI auch die Themen, wo man am ehesten mal ein POC oder ein Thema oder ein Use Case hat realisieren können, wo Sachen probiert werden. Leider sehr im Moment noch sehr kleinteilig, also es ist nichts, wo ich sage, ach, juhe, das hat riesen Wachstum gebracht. Es ist eher so, dass man da jetzt natürlich anhand der Use Cases, die man realisiert hat, am ehesten auch, ich nenne es mal, eine Credibility aufbaut, dass man in diesem Markt auch agieren kann.
Aber die Herausforderungen gerade auch im Manufacturing sind enorm. Du hast einen riesengroßen Kosten- und Effizienzdruck. Wie kann man den lösen? Über Automatisierung, ne? Und du hast natürlich auch den demografischen Wandel. Ja, wie kann man den lösen? Auch Automatisierung, was braucht man für Automatisierung? Natürlich auch das Thema Daten und dann irgendwann auch Künstliche Intelligenz. Dann ist natürlich auch genau die strategischen Wachstumsfelder, wo man auch rein investiert. Ne?
Weißt du, ja. Mario, also, ich muss sagen, die Konet, als ich gekommen bin auf dem Papier, ist die Konet ja eher so ein Bauchladen. Klingt jetzt erstmal böse, ne? Ja, ich weiß, ne? Liebe Kollegen, die es hören, ne? Es ist nicht böse gemeint, sondern es ist eher ein Bauchladen. Den Bauchladen haben wir jetzt.
Aber es fehlt dir die klare Positionierung.
Ja, wir haben jetzt in dem Bauchladen aber ein Stück weit sortiert, so würde ich es mal sagen. Das heißt, wir wissen jetzt zumindest, in welchem Regal was steht und wie es zusammengehört und wie man es auch als integrierte Lösung an den Kunden bringen kann und wie der Kunde daraus einen Nutzen auch generieren kann. Und ich glaube, das war eine der Hauptübungen im letzten Jahr, mal überhaupt die Kundensegmente klar zu haben. Wir konzentrieren uns jetzt auf 110 Zielkunden.
Okay.
Wir haben vorher in über 2000 Firmen Rechnungen geschrieben. Das heißt, wir haben.
Das ist schon sehr kleinteilig.
Sehr kleinteilig und haben uns jetzt mit unserem Vertriebssetup, wir haben 26 Vertriebsstellen letztes Jahr ausgeschrieben und haben die zur Hälfte jetzt besetzt. Das heißt, wir sind weiterhin auf der Suche nach guten Vertriebsmitarbeitern. Also wenn jemand dazu hört, sich gerne bewerben, die Stellen sind da. Und wir wollen natürlich gerne im Vertrieb best in class werden. Wir sind da noch nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben, glaube ich, gute Leute hinzugewinnen können. Wir haben die Menschen, die da sind, auch klar ausgerichtet. Das ist ja die Mischung immer aus denen, die da sind und plus was neu hinzukommt, das sinnvoll aufeinander abzustimmen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen und deswegen kann man jetzt auch klare Fortschritte sehen in der Pipeline, in der Bearbeitung und auch in der Art, wie Kunden mit uns arbeiten, eher auch auf die strategische Ebene mit Kunden zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, was wir gut forciert haben und durch dieses Forcieren natürlich auch das Verkaufen an sich, im Sinne, welches Portfolio haben wir, den Bauchladen besser zu orchestrieren, was sind denn die Demands und da helfen ja eure Predictions, eure Studie noch immer ganz schön, Mario, mal zu gucken, ob man mit den richtigen Themen am Markt unterwegs ist und das resoniert ja gut zueinander. Und ich glaube, dass wir als Full-IT-Service-Provider durchaus wahrgenommen werden könnten. Wir müssen noch an unserer Sichtbarkeit arbeiten, deswegen reden wir heute auch ein bisschen darüber. Und auf der anderen Seite, weil die Kunde natürlich aus dem öffentlichen Umfeld, Defense-Umfeld kommt, da kennt man uns, da kennt uns, auf der AFC erkennt uns jeder. Ich behaupte mal, wenn wir auf die Transform von der Bitkom gehen, dann werden erstmal sagen, wer Kunde wer. Mhm. Also da haben wir noch Potenzial. Ich möchte aber auch offen sagen, dass in diesem sortierten Bauchladen auch noch Lücken sind. Also wir können nicht alles und das ist immer so mein Versprechen auch an die Kunden. Das würde ich aber auch jedem Kunden direkt sagen, dass wir Themen können oder nicht können. Und es gibt einfach ein paar, die können wir richtig, richtig gut. Da sind wir echt top, top, top. Das macht unser Wachstum aus. Und es gibt so ein paar Themen, das ist natürlich jetzt so ein Teil der Strategie. Wie können wir die Schwächen zumindest so weit neutralisieren, dass sie keine Schwächen mehr sind? oder auch, ich sag mal, bewusst eine Entscheidung treffen, vielleicht ein paar Dinge nicht mehr zu machen.
Einmal das, und man muss ja auch nicht immer M&A machen. Es gibt ja auch die Strategie, auch mit einem Partner-Ökosystem auch genau, zu arbeiten. Also auch das wird ja auch wichtiger, als ja auch eine Beobachtung, die wir auch haben. Da würde ich gerne mal vielleicht nochmal kurz einen kleinen Sprung machen, weil ich finde, das passt gerade. Ich würde gerne mal deine Meinung interessieren, ob du das genauso resonierst. Wir stellen schon fest, dass in immer mehr Ausschreibungen, jetzt nicht schwarz-weiß, aber in immer mehr Ausschreibungen mehrere inhaltliche Kompetenzen gefordert sind, Kunden auch einen etwas, nicht nur einen größeren Dienstleister fordern, sondern auch jemanden, der auch interdisziplinär aufgestellt ist, also ein breites Portfolio hat, auch eine gewisse Finanzkraft hat, natürlich eine gewisse Größe und dann entsprechend auch als Art Generalunternehmer die Fähigkeit hat, ein komplettes Programm auch zu steuern. Klingt erstmal jetzt relativ banal, machen ja die ganz großen Marktführer, Accenture, Capgemini etc. ja schon seit Jahren. Ich glaube, für den Mittelstand ist es, glaube ich, noch etwas, was neu hinzukommt als Anforderung. Spürst du das auch, dass es auch für euch mit eurer Größe einfach wichtiger wird, so zu agieren in einem Partner-Ökosystem?
Ja, das ist aber nicht neu, würde ich sagen. Also du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass das Partner-Ökosystem eigentlich schon immer entscheidend ist. Ich nenne das immer Co-Optition. Also mal ist man Partner, mal ist man Freund, mal Feind, sage ich immer. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen, wo man mit den Marktbegleitern in dem Ökosystem konsortial zusammenarbeitet, weil man nur so gemeinsam die notwendigen Referenzen, Zertifizierungen, Skills zusammenbekommt, überhaupt die Größe der Ausschreibung, die es heute gibt, zu bedienen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aufgrund dessen, dass sich der komplette Shift ja auch, wenn ich Softwareentwicklung nehme, Cloud Native, komplett Richtung Hyperscaler geschoben hat, auch die Notwendigkeit, mit den großen Hyperscalern eine gute Partnerschaft zu haben. Also egal in welche Richtung man guckt am Markt, schadet es nicht, gute Verhältnisse miteinander zu haben. Genau, und ja. Das ist mittlerweile ja so auch so, dass man begrenzte Ressourcen dann im Land hat. Das heißt, man fischt irgendwie immer im selben Topf, also sowohl bei Kunden als auch bei Mitarbeitern als auch im Partnernetzwerk. Und sich gut aufzustellen und sich zu vernetzen, ist auf jeden Fall wichtig. Ich generell bin der Meinung, dass klingt blöd, Größe ist schon bedeutend und deswegen ja auch Wachstum. Ich bin häufig in jeder Aufgabe bisher gefragt von, ja, Martin, ist doch alles super, warum müssen wir denn überhaupt wachsen? Naja, ich habe gesagt, du musst schon wachsen, um auch relevant zu bleiben. Wenn du so struggles, du hast die Punkte genannt, die für Finanzkraft ist nicht da, du hast vielleicht Probleme, du beschäftigst dich zu viel mit dir selber, du hast nicht die richtige Organisation, um am Markt zu sein. All das führt ja dazu, dass du an Relevanz verlierst in deinem Ökosystem, beim Kunden oder auch für die Hyperscaler. Das heißt, du musst es ja schaffen, dort präsent zu sein, indem du deinen Laden im Griff hast, dass du eine klare Idee hast.
Genau. Und es geht gar nicht mal so sehr um die Umsatzgröße per se, sondern es geht dann
um die Lieferfähigkeit.
Genau, um die Lieferfähigkeit und auch um die Abdeckung von unterschiedlichen Technologien, von unterschiedlichen genau. Themen, auch das Thema Branchenexpertise,
genau.
Fachexpertise ist viel wichtiger, ne? Und da fand ich auch spannend, was du auch vorhin gesagt hast, man kann auch in einer Nische wachsen, das finde ich total spannend, aber auch in einer Nische kann man ja nicht nur mit einem Thema wachsen, sondern auch in einer Nische muss man ja auch ein Vollsortimentler der Nische sein, oder?
Ja, Mario, es gibt Markt auch andere Strategien geben. Ja. Ich sage also, ich mag es, in so einem Vollsortimenter-Umfeld zu arbeiten. Es mag aber auch Themen geben oder auch Firmen geben. Das gibt es genügend am Markt, auch gerade im IT-Markt. Wir sind Spezialist für ein Thema und sind da richtig, richtig, richtig gut. Und sind dadurch natürlich auch unterscheidend und sind dann immer Teil von Konsortien, sind Teil eines Ökosystems, weil sie Profi in einem Thema sind. Wenn ich denen aber sage, ich hätte gern dies oder das, dann sagen die, nee, mach ich nicht. Ist auch eine Strategie, hat ganz viel mit Fokussierung zu tun und der Klarheit darüber, was man gut kann.
Darauf wollte ich hinaus, aber das ist ja für euch ja keine Strategie. Für euch ist ja im Grunde eher das Thema Vollsortimentler und ihr habt ja den Anspruch, die Schnittstelle zum Kunden zu sein.
Man könnte ein bisschen böse sagen, wir können alles ein bisschen und nichts richtig. Ne? Ja, das, weiß ich nicht, ob das jetzt so smart ist, das so zu sagen, aber nee, das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Aber was ich sagen will, ist ich glaube, dass die Konrad, und das ist wirklich ja aufgrund der, seit 2017 ist ja da der erste Finanzierer da gewesen, der erste Investor. Und man hat ja durch 5 Zukäufe das Unternehmen auch viel, viel breiter aufgestellt.
Das ist der zweite, ne?
Ja, ist der zweite.
Die Partner.
Ja, genau. Zweite. Und durch die Zeit, wo man dann gut auch organisch gewachsen ist, hat man es dann sehr, sehr gut geschafft, eigentlich sich auch vom Portfolio her abzurunden. Und ich glaube, dass das jetzt durchaus hanebüchen wäre, wenn man jetzt die Strategie komplett über den Haufen schießt und sich dieser Logik nicht bedient. Obgleich, man muss schon sagen, und wir haben das ja auch im April jetzt gemacht, wir haben uns ja von der Konrad Communications bewusst getrennt. Wir haben sie ja in einem Asset-Deal an die Firma Hexagon verkauft, weil das sehr spezielle Know-how und auch die Software, die dort entwickelt wurde, für die Notrufnummern etwas ist, was so gar nicht mehr mit dem Rest Full Sortimenter Portfolio zusammengepasst hat. Und dann tut man den Menschen ja Unrecht und auch ein bisschen dem Produkt, was man dort entwickelt hat, weil man es eigentlich nicht mehr sinnvoll im Fokus haben kann.
Kannst du steuerrechnen.
Ja, und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir da eine coole Lösung gefunden haben für die Kollegen und bin da wirklich sehr, sehr froh, dass uns dieser Coup gelungen ist.
Dann lass uns mal nochmal konkret werden. Du hast es gerade schon angesprochen. September 2024, also ein halbes Jahr nachdem du hier als CEO eingestiegen bist, habe ich gelesen in der Presse, Konet fordert den IT-Beratungsmarkt mit ambitioniertem Strategieprogramm raus. Anführungszeichen Ende. Also im Grunde eigentlich dann den Umsatz bis 2028 auf 500 Millionen Euro zu steigern. Also jetzt heute von rund 300 Millionen auf 500 Millionen. Ihr habt bewusst auch in der Pressemitteilung geschrieben, ambitioniert. Da steckt ja auch schon etwas drin. Ihr seht es selber auch als anspruchsvoll, auch ehrgeizig, ne? Ist auch nicht selbstverständlich, dass man das erreicht. Deswegen aber nochmal die Frage, warum so ambitioniert? Und warum die Verdoppelung? Ich denke mal, die Antwort haben wir eigentlich gerade schon ein bisschen auch gegeben, weil Größe natürlich auch Größe und Interdisziplinarität auch wichtig ist. Aber vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, was du auch vielleicht auch zu der Kone, wie du sie auch vorgefunden hast, hier auch, vielleicht passt es auch dazu, warum nach einem halben Jahr gleich so eine bolde Message, 500 Millionen.
Da ist natürlich, da muss man noch ein bisschen Innenleben nochmal verstehen von auch Martin Wilbe und ein bisschen der Vorgeschichte. Ich bin ja angefangen und hatte nach 4 Wochen eine erste interne Versammlung mit allen Mitarbeitern. Und da war eine sehr positive Stimmung mir gegenüber, weil natürlich viele Menschen auch beobachtet haben, was in der vorigen Aufgabe passiert ist, wo wir mit der Mission 2025 uns auch das Ziel vorgenommen hatten, das Unternehmen zu verdoppeln, was ja letztendlich auch gelungen ist. Und deswegen wäre es jetzt irgendwie vom Anspruch meinerseits auch schwierig zu sagen, ja, machen wir 50 Millionen mehr und dann sind alle zufrieden. Also es geht schon auch darum, mit so einem Strategieprogramm nicht nur den Beratungsmarkt herauszufordern, sondern auch die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Warum? Weil es letztendlich ja so ist, wenn so ein Unternehmen reinkommt, das viele lange Jahre am Markt aktiv ist, es auch zunächst darum geht, das Unternehmen zu aktivieren. Dass Veränderung notwendig ist, dass Stillstand keine Option ist. Und das ist mein Gefühl gewesen in den ersten Wochen und Monaten in der Konet. Das ist dringend, dringend. Modernisierung oder Professionalisierung an einigen Stellen braucht. Man darf nicht vergessen, die Firma Konet ist wahnsinnig schnell gewachsen durch Zukäufe. Ja. Und wir haben schon die Herausforderung, und nach vorne hin, wenn man jetzt den Markt sauber segmentiert und fokussiert und den Bauchladen organisiert, auch die Strukturen nachzuziehen und gewisse Prozesse nachzuziehen. Und deswegen war es für mich relativ klar, dass die Grundlogik, die bei Matt Turner funktioniert hat, mit wir aktivieren, wir geben uns ein sehr ambitioniertes Ziel, da hat auch jeder gesagt, oh Gott, jetzt spinnt er, verdoppeln das Unternehmen, wie soll das denn funktionieren? Also das war ja so die erste Reaktion, die ich auch da bekommen habe, dass das die einzigste Option ist, um überhaupt jetzt Bewegung reinzubekommen.
Weil man es ja auch an den Wachstumsraten auch bei der Materna auch sieht, dass es auch ein Stück weit auch ne?
Genau, also es ist aber resoniert. Aber Mario, letztendlich ist das auch ein bisschen, ich bin ja Diplom-Kaufmann, ich bin ja auch nicht Fantast, ne? Sondern man setzt sich so hin und macht sein Handy auf und macht mal den Rechner auf und kalkuliert mal so durch. Wo komme ich denn raus? Bei 5% Wachstum, bei 10% Wachstum und bei 20%?
Also der Markt gibt es, der Markt, der gibt es definitiv her.
Und dann schreibt ihr eine Lündong-Studie und sagt, ja, wir wachsen, der Markt wächst nur um 4. Und ich dachte, ach scheiße, ich habe jetzt mit 10 geplant. Ne? Lass mal gucken, ob wir das schaffen. Ja. Das ist jetzt wieder ein bisschen Naivität von mir. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Und ich komme nochmal zurück. So, mich zeichnet dann vielleicht aus, dass ich sage, komm, wir probieren das. Und ich versuche den Kolleginnen und Kollegen und auch den Menschen draußen zu erklären, dass das schaffbar ist. Und das ist das, wo ich sage, dann, wenn man das vergleicht mit so einer Kavallerie, dann bin ich halt vielleicht derjenige, der auf dem Pferdchen mit der Fahne sehr weit vorausreitet und sagt, hallo, hier hinten ist die Fahne. Ich nutze das Bild auch intern ganz gerne, weil ich gesagt habe, ich muss nur immer aufpassen, dass ich nicht irgendwo um eine Ecke abbiege und keiner mehr hinter mir steht. Das wäre schlecht. Also ab und zu nochmal vielleicht kurz innehalten, abwarten. Und jetzt so nach ein Vierteljahr bin ich gerade in so einer Inhaltephase, wo ich sage, jetzt haben wir auch ganz viel verändert, wir haben ganz viel bewegt, wir haben das Go-to-Market verändert, wir haben unser Portfolio sortiert, wir haben intern ein paar Strukturen verändert, wir haben unsere Prozesse an vielen Stellen verändert, wir haben ganz, ganz viel schon bewegt und geschafft, bin ich massiv stolz drauf. Jetzt ist mal ein bisschen Zeit innehalten und den Leuten wieder die Chance zu geben, auch näher an mich heranzukommen, im Sinne von meinen Gedanken zu folgen und dem, was wir hier zusammen als Management-Team gebaut haben, hinterherzukommen. In der Phase sind wir gerade.
Das wollte ich gerade fragen, du hast es gerade angesprochen, Management-Team, wo holst du dir auch die Unterstützung her? Ich meine, das ist jetzt sicherlich, wenn du, meine, du kommst rein, du warst vorher jetzt auch hier nicht bekannt, bist neu, trittst dann entsprechende Veränderungen auch nach. Das ist ja quasi auch etwas, wo man auch erstmal sehr stark im Scheinwerferlicht
steht. Ja, aber Mario, das ist vielleicht deswegen nochmal zurückkommt. Dadurch, dass man vorher sowas Ähnliches gemacht hat und jetzt auch aus einer Branche nicht fremden Unternehmen kam, wo man das im Grunde ja auch bewegt hat oder geschafft hat, dahin zu kommen. Es wird gar nicht gefragt, ob das sinnvoll ist oder wie das sinnvoll ist. Sie haben alle nur gefragt, ja, wie wollen wir es denn jetzt machen? Das war die Frage nach dem Wie. Also das ist eigentlich für mich eigentlich Reputationsgewinn, den es vorher nicht gab.
Ja.
Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Das war mir vorher gar nicht.
Ein bisschen hat man auch drauf gewartet.
Ja, so von wegen, dann erzähl uns doch jetzt, wie es geht. Also, und dann muss man schon aber auch sagen, dass wir natürlich auch ein paar schwierige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben ja in den einzelnen Gesellschaften teilweise 2 oder sogar 3 Geschäftsführer gehabt. Wir haben uns von einigen Kollegen relativ kurzfristig dann auch damals nach Beginn getrennt. Wir gesagt haben, wir müssen ein Führungsteam entwickeln, das Zukunft hat, das zusammen Lust hat, auch was zu bewegen. Und wir haben dieses komplette Strategieprogramm gemeinsam erarbeitet. Das habe ich ja nicht alleine gemacht. Es ist mir nochmal ganz, ich rede jetzt immer von mir. Ich glaube, es ist aber ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Executive Management Board aufgebaut. Wir haben dann einen partizipativen Prozess gehabt, wo über 50 Kolleginnen und Kollegen hier am Horizon 28 Programm mitgearbeitet haben, in 8 Handlungsfeldern die Dinge erarbeitet haben. Die haben die Struktur erarbeitet, die haben die Logik erarbeitet, die haben die Ziele erarbeitet. Und das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, ich habe das Schleifchen drumherum gemacht und habe es dann im September dem Markt erzählt und habe bewusst gesagt, so, damit wir das überhaupt jemand mitkriegt, müssen wir jetzt das sehr provokant formulieren. Wir fordern jetzt alle damit heraus. Ist ein bisschen auch Öffentlichkeitsarbeit, muss man ein bisschen rasseln. Und letztendlich ist es aber auch darum zu sagen, hallo, die Kunde ist wieder da und wir sind aktiver Marktteilnehmer und wir wollen. Das ist ja die Botschaft dahinter.
Ja.
Und ich glaube, dass das jetzt erstmal gelungen ist, das zeigt, dass wir, wie gesagt, ein gutes Jahr hatten und auch in diesem Geschäftsjahr gut unterwegs sind. Wir sind leicht über Budget unterwegs, haben da uns auch dieses Jahr ambitioniertes Budget gegeben, wo alle gesagt, mit den Augen gerollt haben, seid euch sicher? Ja, wir sind uns sicher. Und dem gegenüber steht aber auch, dass wir auch ein paar Zugeständnisse machen mussten. Bei uns gab es dieses Jahr eben jetzt keine riesen üppige Gehaltsrunde. Wir haben ein paar Sachen, auch echt ein paar Sachen gespart. Wir haben uns, ich nenne es mal, diese Wachstumsreise ein bisschen finanziert, zu Lasten von allen, muss man offen sagen. Ja. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das mittelfristig, und da rede ich jetzt nicht von den 5 Jahren, sondern in den nächsten 2, 3 Jahren, sich für alle auch wieder auszahlen wird. Und das wird gut werden. Da bin ich von wirklich felsenfest von überzeugt.
Also im Grunde dann die Hebel, auch die Potenziale im Unternehmen zu wecken und auch zu generieren. Genau. Ein Punkt, das ist das Thema Change auch, ne?
Ja.
Du hast über die neuen Branchen gesprochen, Energy und Manufacturing als Wachstumsbranchen, also auch die neuen Märkte, themenseitig, technologieseitig. Ihr habt jetzt vor kurzem jetzt einen Salesforce-Implementierer auch übernommen, also auch das Thema Software-as-a-Service-Plattform-Business, wo ja auch die, was wir bei den Kunden ja auch als riesengroßen Trend auch wahrnehmen, immer mehr Geschäftsprozesse auch in Software-as-a-Service Standardlösungen auch abzubilden. Das heißt, da brauchen wir natürlich auch starke Implementierungspartner, aber nicht nur die implementieren, sondern die im Grunde auch Prozesse auch ausrichten auf die Standard-Software-Lösungen. Auch das ist sicherlich ein Punkt, wo ich sagen würde, auch neben SAP dann auch andere Software-as-a-Service-Partnerschaften weiter ausbauen, ne? Sicherlich
ja, absolut. Ein weiterer Hebel. Ich würde es ein bisschen neutraler darstellen. Wir haben uns ja nach Leistungsfeldern dann jetzt aufgestellt. Wir haben ein Leistungsfeld, das nennt sich Business Applications. Da geht es darum, ich nenne mal alles, was mit der Standardplattform zu tun hat, fängt im Grunde bei SAP an und hört irgendwie bei Microsoft auf. Und dazwischen drin ist Salesforce und ServiceNow, Pega, wen man auch sonst noch so nennen mag.
Die Hyperscaler.
Genau, und dann haben wir den Bereich Cloud Managed Service, wo mit den Hyperscalern, aber auch mit unserer eigenen Kunden Cloud. Wir haben ja eine voll souveräne C5 BSI zertifizierte Cloud. Leider nicht bisher gut versteckt, sage ich immer so schön, die wir auch gerne gerade in der ganzen Souveränitätsdiskussion mit einbringen wollen.
Das kann schon jetzt ein Vorteil sein, ne?
Ja, genau. Vor 2 Jahren hätte ich noch ein bisschen geschmunzelt.
Wollte ich halt, ja.
Und ich komme aber nochmal dazu, was du eigentlich gerade gefragt hast. Also wir wollen schon schauen, wenn wir Vollsortimenter sind, sollte man zumindest eine gesamtheitliche Architektur irgendwie verstehen und auch beraten können. Und wenn man gewisse Expertisen dann gar nicht im Haus hat, finde ich, ist das dann schwierig, weil dann redet man über was sehr Theoretisches. Und deswegen war jetzt dieser Schritt, die Kirun One auch dazu zu gewinnen für die Gruppe, ein schöner Schritt. Das sind knapp 50 Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Sitz in Köln und in Athen. Also darum auch nochmal eine Möglichkeit, auch Schulungssynergien zu nutzen. Und haben damit auch da unser Portfolio nochmal erweitert in der Logik, um auch Flexibilität in der Lieferbringung zu haben, vielleicht auch nochmal einen neuen Arbeitsmarkt. Also das macht schon irgendwie Sinn. Ich glaube, es geht schon nochmal darum, jetzt auch zu gucken. Wir haben ja dann auch in der Enterprise Architecture Beratung, ich glaube, dass da zukünftig die Musik spielen wird, dass man die Kunden, die dann vielfältige verschiedene Software-as-a-Service-Modelle, Cloud-Modelle im Einsatz haben, zu beraten, was ist das beste Modell, was ist der beste Weg, das Ganze zu betreiben, wie orchestriere ich das? Und KI wird dafür sorgen, dass das ganze Thema Individualsoftwareentwicklung sich immer näher an diese Standardplattform anflanschen wird und es wird immer mehr konvergieren. Und ich glaube, da gut breit aufgestellt zu sein, ist ein wichtiges Ziel, weil man nicht genau weiß, wie sich das alles im Detail entwickelt. Und eine Sache ist für mich völlig klar, Mario, der Zyklus dieser Veränderung ist wie mit den Krisen. Die Krisen in den letzten Jahren sind so schnell und vielfältig geworden, so schnell kann man gar nicht gucken. Und wenn man jetzt sieht, wie schnell sich dieses ganze Thema KI gerade entwickelt, also was wir heute aufnehmen, kann morgen schon wieder kompletter Quatsch sein. Das ist wirklich so krass, wie schnell das ist.
Jetzt haben wir vor allem endlich über KI gesprochen, ne?
Wir haben sehr viel über Historie geredet, aber ich glaube, dass das Thema KI erstmal überschätzt wurde und jetzt letztendlich nachhaltig wieder unterschätzt wird. Und ich glaube, dass es für alle, die jetzt Individualsoftware entwickeln, eine massive Chance, aber auch zugleich ein Stück weit Bedrohung für das klassische Geschäftsmodell ist. Und erste Kunden sind ja soweit zu sagen, wie du lieferst, ist mir eigentlich egal. Liefer mir einfach das Ergebnis. Und ob du das dann mit Indien machst, mit KI oder Shoring aus Europa oder du einfach deine Leute verramscht, ist vielen Kunden heute eigentlich egal.
Sowohl für Individualsoftware ist es eine Disruption, es ist auch für die klassischen IT-Operators ist es natürlich auch eine Disruption, gerade im Bereich der Systemtechniker, der Systemadministratoren im IT-Service-Management. Es ist aber auch für die klassischen Unternehmen, die Software einführen, ne? Und integrieren, auch eine Herausforderung, weil du hast es vorhin nämlich auch so in einem Nebensatz genannt. Wenn ich mal nach vorne schaue, was ist eigentlich die künftige Dienstleisterkompetenz, also das Werteversprechen gegenüber dem Kunden, muss es ja schon, wenn wir mal die AI-Agents mal weiterdenken, ja, also immer mehr Agenten kommunizieren miteinander, vielleicht sogar auch, oder nicht nur vielleicht, sondern zunehmend auch ohne menschliches Eingreifen. Du hast kleinteiligere Prozesse, wenn wir mal an diesen Trend vom Composable Enterprise denken, das Thema Integrationskompetenz und das Thema Orchestrierungskompetenz wird sicherlich bei einem Dienstleister künftig ein entscheidendes Werteversprechen sein gegenüber dem Kunden, ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so, also klingt erstmal banal, aber ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sowas auch entsprechend auch umzusetzen.
Ne? Ja,
also,
genau. Und ich glaube, dass da...
Weil da brauchst du ja schon auch die fachliche Expertise, was du vorhin sagst, ne? Also du musst schon...
Da stimme ich dir 100% zu und ich kann dir jetzt noch keine Masterantwort geben, wie man das sauber löst, weil das ist jetzt einfach ein Thema, da beschäftigen sich jetzt alle damit. Natürlich gibt es schon erste Ideen, wie man da dem gegenübertritt. Ich glaube, es gibt auch am Markt schon einige, aber letztendlich ist das natürlich jetzt genau der Punkt, den ich eben meinte. Das ist etwas, wo man sich jetzt aktiv, sehr aktiv auch zügig mit beschäftigen muss. Ne?
Aber da ist ja auch der Punkt, den wir vorhin hatten, auch Finanzkraft schon nicht unwichtig. Ne? Also wenn du im Grunde heute ein Player bist, der eine entsprechende Finanzstärke hat, weil wenn wir über KI sprechen, reden wir ja einmal über die eigene Transformation als Unternehmen. Also du musst dich ja als Dienstleister musst ja selber auch in KI auch investieren.
Ja.
So, dich selber auch transformieren im Sinne der Leistungserbringung. Du musst in die entsprechenden Köpfe auch investieren. Also was heute ein Junior-Entwickler ist, wirst du vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr so stark brauchen. Dafür brauchst du eher höherwertige, qualifizierte Skills, Jobs, Rollen. Die kosten auch Geld. Du musst auch investieren, sicherlich auch in Managed Service Themen. Ja, weil das ist ja auch, wenn du es auch orchestrierst, das kostet alles ja schon ein Stück weit Geld. Ne? Also Finanzkraft, ne, was man früher mal so ein bisschen belächelt hat, ne? Finanzkraft ist heute wieder ein Thema, was nicht ganz unwichtig ist. Ne?
Ja, aber Mario, das würde ich challengen, weil die Finanzkraft überhaupt in Personal investieren zu können, ich glaube, dass das Invest in neues Personal oder neue Mitarbeitenden, um überhaupt organisch wachsen zu können, mindestens genauso groß ist oder war. Und das ändert sich eigentlich nicht. Und eine Kunde wird ja nie derjenige sein, der ein eigenes KI-Tool hat. Wir sind ja nicht die jetzt KI-Forschung betreiben, sondern wir sind ja die gängigen Themen, die am Markt da sind, die gängigen Modelle, die es gibt, die gängigen Möglichkeiten, die nutzt und bestmöglich einsetzt. Und da geht es eher darüber, den besten Use Case zu finden für die Tools, die es gibt und auch da den Markt gut zu kennen, welches Tool kann ich für was nutzen. Und da ist ja eine wahnsinnige Dynamik drin. Ich glaube, es geht eher darum, und da gebe ich dir schon recht, die richtigen Menschen zu hiren oder auch auszubilden, die in der Lage sind, genau dieses Ökosystem zukünftig sinnvoll zu bespielen. Also ich sage immer so, wer hat nachher die besten Prompts, wer hat nachher die besten Themen, um das sinnvoll miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, dass das der Schlüssel sein wird, die Menschen zu haben, die das beherrschen, das zu orchestrieren. Und deswegen glaube ich, dass das Invest an sich, also wir sind ja nicht die in Quantencomputing
das oder was auch immer.
Ja, deswegen glaube ich, ist unser Invest, das verschiebt sich in eine andere Richtung, aber du hast natürlich grundsätzlich recht, Finanzstärker.
Ich denke, in eurem Geschäftsmodell hast du wiederum recht, ja. Ich war jetzt ein bisschen mehr so bei den Leuten, die halt viel IT-Operations anbieten oder wirklich in dem Individual-Software-Kontext, ne, da hast du nochmal einen anderen.
Genau, bei uns ist eher so, dass du jetzt das Geld nicht in die Ausbildung vielleicht neuer Junioren schickst, sondern nur überlegst, okay, wie vielleicht bildest du dich anders fort, aber das ist etwas, was man jetzt ein bisschen entwickeln muss, wie man damit umgeht.
Ja. Jetzt müssen wir noch über das zweite Thema noch sprechen, was ich schon angedeutet habe. Digitale Souveränität. Vielleicht können wir mal deinen Blickwinkel mal ein bisschen das nochmal erweitern in Richtung des, hast du schon angesprochen, bist ja auch im Hauptvorstand von der Bitkom. Digitale Souveränität, da macht sich für mich manchmal so aus unserem Research heraus so ein Spannungsfeld auf. Wenn wir mit CRO sprechen, in unseren Studien ist das Thema digitale Souveränität oder auch souveräne Cloud-Lösungen eines der am stärksten gewichteten Technologietrends mit Blick auf die nächsten Jahre. Das ist die eine Seite, also starker Trend in Richtung souveräne Lösungen. Auf der anderen Seite, wenn wir mit CRO sprechen oder auch in die Unternehmen auch reinschauen und in den Markt reinschauen, sehen wir, dass das Thema Plattform as a Service, also Entwicklertools in Richtung der Softwareentwicklung einfach das dominierende Operating Model ist, wenn wir über Cloud-Native Software sprechen, hast du vorhin ja auch schon gesagt. Also es macht sich im Grunde so eine Art Spannungsfeld auf, ne? Also auf der einen Seite der Wunsch nach europäischer Souveränität und auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit des Innovations- und Technologiedrucks, wo wir durch die Hyperscaler einfach wo die Hyperscaler einfach einen massiven Innovationsvorsprung haben. Jetzt, so, das ist das Spannungsfeld. Jetzt die Frage, lassen sich diese beiden Welten aus deiner Sicht eigentlich gut zusammenbringen? Innovationsdruck, Transformationsdruck, ja, und entsprechend dieser Wunsch nach souveränen Lösungen. Geht das überhaupt?
Ja, ich denke schon. Es ist, für mich ist das Thema immer ein Thema, das würde ich mit den Hochkommata und versehen.
Ja, genau.
Warum meine ich das? Man muss das mit einem und begegnen, weil wir werden ja jetzt die Hyperscaler nicht ablösen.
Die sind ja auch Jahre voraus.
Die Story is over. Ja, das kennt, also da, bei den Bemühungen in allen Ehren, die wir sonst und den tollen Erfolgen, die wir sonst in Europa oder in Deutschland haben, in allen Ehren, aber da, also eine Amazon beziehungsweise die Hyperscaler dort in Amerika investieren im Jahr so viel wie die ganze Bundesrepublik Deutschland in Technologie.
Und das schon seit über 10 Jahren.
Also das ist nicht rein, das Financial Game ist nicht aufholbar.
Genau.
Das heißt, wir müssen ja über Alternativen, und deswegen sage ich und, man kann ja das eine tun und ergänzen. Und es geht darum, Alternativen zu schaffen. Was passiert denn, nehmen wir mal das Beispiel Ukraine, was passiert denn in der Ukraine? In der Ukraine sind ganz viele Gefechtssysteme in der Microsoft Cloud. Ohne das, wenn sie nur rein souverän alles eigen hätten, würde nichts mehr funktionieren. Das heißt, man braucht Alternativen. Und so sind ja auch dann Deals entstanden, die zuletzt in der Presse waren. Die BWI, die ja auch dann kritisiert worden ist, ich habe das auf LinkedIn oder auch in den einschlägigen Gazetten rund in der IT-Branche verfolgt, ach, die Bundeswehr, die BWI geht jetzt mit der Bundeswehr in die Google Cloud, und dann haben erstmal alle überlesen, dass das ja air-gapped ist. Und dann im nächsten Schritt haben alle vergessen, dass es hier schon eine andere IT auch gibt, dass es eher eine Alternative darstellt und vielleicht auch eine Absicherung darstellt. Und man sich mal beschäftigen muss, wie man heute eigentlich souverän auch gestalten kann, indem man nämlich verschiedene Alternativen hat, die mich dazu bringen, dass ich souverän bin, weil ich nicht erpressbar bin, weil ich nicht abhängig bin, weil ich Optionen habe. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert hoffentlich das andere. Da bin ich zwar von einer Datenhaltung nicht so souverän, was viele Leute denken, oh Gott, jetzt können die Amerikaner mitlesen. Jetzt ist immer die Frage, was von diesen Daten ist denn überhaupt souverän relevant?
Ganz genau, ja.
So, und ich glaube, da muss man nochmal drüber nachdenken und auch mal aus diesem, ich mag es wirklich in Deutschland nicht mehr, dieses Bullshit-Bingo. Alles wird immer schlecht geredet, alles ist immer negativ, und das trifft jetzt nicht nur dieses Thema. Ja, wir müssen mal darüber nachdenken, wie man zu smarten, mutigen Lösungen kommt und die dann auch mal umsetzt. Das ist doch das, was, und das ist auch das, was in Bitkom immer wieder gesagt wird und wo ich 100% mit einstimme. Die Optionen sind da, die Ideen sind da, das Geld ist da. Es geht jetzt darum, das zu machen. Und den Mut zu haben, jetzt zu sagen, komm, jetzt wird's gemacht. Und dann macht man's und man wird nur kritisiert. Macht keinem Menschen Spaß im Moment. Und das ist doch das, was sich eigentlich in Deutschland verändern muss. Und ich glaube, dass, wenn wir über Souveränität sprechen, natürlich wir souveräne Angebote haben. Ich habe es vorhin gesagt, nicht nur wir, sondern das Deckel, die Delos Cloud. Es gibt ja ganz viele tolle Angebote.
Selbst die Dienstleister, ne? Ja. Also du hast auch gerade gesagt, also es gibt ja auch noch einige Dienstleister, die wurden ja bis vor 3 Jahren noch belächelt, weil sie noch eigene Rechenzentren haben. Das ist heute jetzt ein anderer Schnack, ne? Und
genau, das heißt, also es gibt diese Option, muss sie nur nutzen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, vielleicht könnten wir da in Deutschland, da habe ich jetzt aber, wie gesagt, auch große Hoffnungen durch das Digitalministerium, dadurch, dass das jetzt alles ein stärker bisschen zentralisiert, das ist das falsche Wort, aber gebündelt wird. Und da auch diese Möglichkeit da ist, ein Veto einzulegen, wenn Dinge vielleicht nicht so im Sinne der zukünftigen Entwicklung ist, glaube ich schon, dass wir da auch Fahrt aufnehmen werden. Wir müssen dort Fahrt aufnehmen und davon bin ich überzeugt, dass der Digitalminister auch sehr klar mehrfach formuliert und wird sich daran ja auch messen lassen wollen. Ich glaube schon, dass wir da den gordischen Knoten irgendwie durchtrennen müssen. Generell glaube ich, die Souveränität in Deutschland hat auch viel mit Datenschutz zu tun. Wir müssten mal genauer klassifizieren, welche Daten schützenswert sind.
Klassifizierung, genau.
Wenn ich dann höre, dass wir Wehrpflicht einführen wollen und wir aber an die 800 Reservisten nicht rankommen, weil der Datenschutz es verbietet, die Adressen freizugeben, dann habe ich aus Datenschutzperspektive Verständnis dafür. Aus der wir wollen verteidigungsfähig werden, habe ich kein Verständnis dafür. Und dann sage ich immer, naja, wann wollen wir denn diese Adressen freigeben? Wenn ein halbes Jahr bevor hier jemand an der Grenze steht? Oder also, na, das ist so ein bisschen dieser Pragmatismus, geht uns halt wahnsinnig ab.
Ich denke auch, dass wir in Deutschland auch das Thema Datenschutz ein bisschen, also im Vergleich zur Datensicherheit in den letzten Jahren immer ein Stück weit überpriorisiert haben, ja, und vielleicht doch mal mehr auf das Thema Datensicherheit auch hätten fokussieren sollen, weil das ist tatsächlich ja auch sehr wichtig, ne? Aber man muss es, wie du sagst, ne, man kommt sonst auch immer im Bereich der öffentlichen Verwaltung, kommt man ja auch sonst, du kommst ja nicht voran, ne, wenn du immer sagst.
Und ich hab, wie gesagt, auch eine zweite Hoffnung und das Beispiel ist kein schönes, aber irgendwie doch schon auch relevant. Der zweite Titel des Digitalministeriums ist ja auch Staatsmodernisierung. Wir haben durch die Regierung ein Ministerium mehr, keins weniger, wie versprochen. Und wir stellen halt überall wahnsinnig viele neue Menschen ein. Also ich kenne keinen, also wenn ich hier so agieren würde, würde unser Investor schon mal fragen, bitte, geht es noch? Also irgendwo muss man ja auch mal sagen, man spart was. Ich habe heute Morgen den Haushalt für 25 im Radio gehört, über 100 Milliarden neue Schulden. Das macht wahrscheinlich in der jetzigen Lage wahnsinnig viel Sinn. Wünschenswert wäre es schon gewesen, dass man hier und da vielleicht auch Einsparungen erzielt.
Wir könnten jetzt einen neuen Podcast wieder aufmachen, ne? Und können jetzt noch mal eine Stunde reden.
Absolut, aber das ist schon etwas, wo ich sage, das beschäftigt mich, also auch als Mensch, Martin Wibbe, sehr. Ich bin da sehr interessiert, diese Dinge zu kommentieren oder die zu verstehen und auch, wenn man so ein bisschen fragt, was mich so auch antreibt, so was mir Spaß macht, was ich in meinem Job liebe. Ich habe Einblick in viele Dinge, die man als normaler Bürger nicht so mitbekommt. Da meine ich keine Staatsgeheimnisse, sondern so, wie funktioniert unser Land? Wie ist das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und den öffentlichen Händen? Wie funktioniert der Markt? Was beschäftigt die Menschen so in einer Firma mit 2000 Leuten? Also ich habe ja einen sehr guten 360-Grad-Blick so für, und das macht mir wahnsinnig Spaß. Wenn man dann auch hin und wieder einen Kundentermin hat, kriegt man auch noch mal Impulse von rechts und links. Und das ist etwas, was mich seit vielen Jahren motiviert und die Kollegen wissen das immer und ich sage das immer, wenn ich dann mal einen Tag draußen war und Impulse, wie bei euch neulich, bekommen habe, das ist wie gefühlt wie so ein Tag Urlaub. Das gibt einem Energie, es gibt einem Ideen, es gibt einem Möglichkeit zu gestalten. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass anderen Menschen auch mehr so geht. Dann würden wir, glaube ich, in Summe in so einem Ökosystem eigentlich viele Dinge gut bewältigen können, mit Mut und ein bisschen Überzeugung an die Dinge heranzugehen.
Tolles Schlusswort. Klasse, Martin. Vielen, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht. Wir haben sind ein bisschen vom Thema abgewichen, aber ich fand das, also aus meiner Sicht war es ein ganz vielseitiges Gespräch gewesen. Ja, wir haben doch sehr, sehr, sehr viel über dich als CEO, wir haben über euch als Kone gesprochen, wir haben auch den aktuellen Zeitgeist mit digitaler Souveränität und KI auch beleuchtet. Also ich glaube, mehr kann man hier in einer knappen Stunde gar nicht vollpacken. Also fand ich echt toll. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Persönlichkeit, auch ins Unternehmen für Kone. War sicherlich auch für den einen oder anderen nochmal sehr interessant, weil man ja Kone tatsächlich auch am Markt noch nicht so kennt. Schlafen noch Riese, könnte man auch sagen, oder auch einer der führenden Dienstleister mit wirklich sehr viel Potenzial. Und ich finde, das hast du auch gut aufgezeigt, welches Marktpotenzial in Deutschland noch besteht. Unabhängig von Technologien, aber wir haben ja wirklich sehr viel Potenzial, ja, im gesamten öffentlichen Sektor, im Krankenkassen-Kontext, wir haben in in der verarbeitenden Industrie steckten, stehen wir vor einem riesengroßen Transformationsdruck. Wir haben ja gar nicht mal über die ganzen Themen Transformation der Produktebene gesprochen, also über IT, über OT. Wir haben die Regulatorik auch vor uns. Also auch das ist ja auch etwas, also es ist ja von wirklich sehr, sehr viel auch, also es gibt ja sehr viele Chancen.
Absolut.
So. Und deswegen finde ich deinen Punkt auch nochmal gut, wirklich dort auch mal nicht immer so negativ reinzugehen. Ja, ich glaube, das Handelsblatt hatte mal irgendwie auch mal getitelt, auch aktuell, das gefällt mir, merke ich auch ein bisschen, die Stimmung in Deutschland ist besser als die Lage. Ja, auch das merkt man so ein bisschen, dass auch die Stimmung sich langsam so ein bisschen dreht. Aber gemessen eigentlich an den Potenzialen, die wir haben und auch an den Möglichkeiten, die wir haben, einfach mal die Potenziale mal wecken.
Ja, so, Mario, Mario, vielen Dank erstmal. Ich stimme dir 100% zu und muss schon aber auch sagen, und da gehört ihr genauso dazu wie wir auch. In der Digitalisierungsbranche lebt man ein bisschen in der Bubble der Glückseligen. Ne? Das muss man leider so vielleicht nur mal so sagen, weil wir einfach auch in die deutsche Wirtschaft seit 3 Jahren in einer gefühlten oder in der Rezession. Und der digitale, und ich erzähle dir was von über 10% Wachstum. Ne? Das ist so, wie ich sag, da sind wir unserer Position schon sehr bewusst. Und ich glaube aber, dass das Grundcredo, was du gerade sagst, diesen Mut und diesen Optimismus, den würde ich gerne in die Welt tragen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig gerade.
Das würde ich aber auch challengen. Und nochmal, also ich will jetzt gerade, aber lass uns das, aber wir kommen nicht zum Ende, ne? Aber auch das würde ich nochmal, das kann man schon auch nochmal nochmal challengen, weil das Thema Transformation ist, glaube ich, nichts, was man budgetieren kann. Und wir hatten vorhin das Thema auch mit dem massiven Innovationsvorsprung der Hyperscaler. Wenn die Hyperscaler jetzt so rangehen würden wie manche europäische Firmen und sagen würden, so, wir haben im Grunde über. Der eine oder andere Hyperscaler hat seit 15 Jahren, schreibt seit 15 Jahren rote Zahlen. Oder ist erst seit wenigen Jahren so langsam erst im Break-Even. Da gehört schon auch echt Mut dazu und eine Vision, mal viel, viel, viel Geld zu investieren.
Absolut.
Und das ist etwas, was ich meine. Ja? Also das wünsche ich mir auch mal von Deutschland. Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Mario. Danke, dass du da warst. Herzlichen Dank.
Danke, Martin.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.